Podcast. Kulturjournal Spezial.
Jeden Tag ein offenes Ohr. Und das seit 50 Jahren. Eine Anlaufstelle in der Not und das ohne Termin, kostenlos und anonym. Das finden Sie im BSZ. Und das ist die Abkürzung für Beratungs- und Seelsorgezentrum, das Ganze bei der Petrikirche. Seit 50 Jahren können Hamburgerinnen und Hamburger hier mit ausgebildeten Seelsorgern übers Leben reden. Über ihre Probleme, Sorgen und Nöte. Einfach so. Wie alles damals anfing und wie sich die Themen der Hamburger seitdem verändert haben, das erfahren Sie in diesem Kulturjournal-Spezial hier bei NDR 90,3. Ich bin Stefanie Wittgenstein. NDR
90,3. Wir sind Hamburg.
50 Jahre BSZ. Das ist die Abkürzung für Beratungs- und Seelsorgezentrum bei der Petrikirche in Hamburg. Dahinter steckt was wirklich Großartiges, nämlich eine Anlaufstelle für alle, die in einer seelischen Notlage sind und das Ganze seit 50 Jahren an 7 Tage die Woche. Ohne Termin, anonym und kostenlos. Bei mir im Studio sind zwei Mitarbeiter des BSZ. Das ist einmal Marianne Lammers. Sie ist seit 12 Jahren ehrenamtliche Seelsorgerin dort. Herzlich willkommen.
Danke.
Und Matthias Schmidt, der psychologische Leiter. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Danke sehr.
Kann wirklich jeder einfach so reinspazieren im BSZ?
Ja, das ist das Prinzip. Das ist das Prinzip der offenen Tür. Das BSZ ist für jeden da, anonym, kostenlos, ohne Anmeldung, nach dem Prinzip einfach des seelsorgerlichen Verständnisses der Kirche, ohne Ansehen der Person, ohne eine Bedingung, ohne eine Zielorientierung oder ohne das Gefühl, ich weiß schon, worum es geht, da zu sein für die Menschen, die jemanden brauchen, in dessen Gegenwart sie sich aussprechen können. Das ist das Prinzip des BSZ.
Und wer spaziert da so rein an einem ganz normalen Mittwoch?
Ja, an einem ganz normalen Mittwoch. Idealerweise spaziert jemand rein, der tatsächlich etwas auf dem Herzen hat, dem was auf der Seele liegt und gerne darüber sprechen möchte. Und das vielleicht nicht unbedingt mit Familienangehörigen oder mit Freunden machen möchte, sondern sich wirklich jemanden wünscht, der von außen auf das Problem oder auf die Angelegenheit guckt. Und so jemand kommt dann zu uns. Und dann haben wir eine Stunde Zeit, um miteinander zu sprechen und zu gucken, wie man damit umgehen kann.
Wie sieht das so aus? Also das ist ja direkt hinter der Mönckebergstraße, mitten in der Innenstadt,
genau.
Ist das BSZ. Merken Sie da manchmal, da streift schon einer vor der Türe, traut sich nicht so richtig rein oder gibt es da gar keine Schwellenangst? Kommen die Leute zielstrebig und gehen durch oder müssen sie manch einen vielleicht nachnehmen?
Doch, ich glaube, es gibt eine kleine Schwellenangst und häufig sagen uns auch Besucher, dass sie schon ein paar Mal vorbeigegangen sind, bevor sie denn endlich doch mal reingegangen sind. Aber wir haben draußen immer Plakate stehen, wo drauf steht, Sie sind willkommen oder wir haben ein offenes Ohr für Sie. Und dann kommen die Leute rein und es gibt einen kleinen Vorraum. Und dort kann man warten, falls wir gerade noch im Gespräch sind. Oder sie kommen eben direkt rein und sagen sowas wie, ja, ich hätte gerne ein Gespräch, haben Sie Zeit für mich? Und dann haben wir Zeit für diese Menschen.
Wann kommen die meisten Ratsuchenden? Kommen die eher unter der Woche oder morgens, abends?
Na, wir haben ja jeden Tag geöffnet. Und das ist wirklich ganz ausgewogen und auch ganz unterschiedlich. Wir können nicht sagen, also es gibt so eine Rush-Hour oder so etwas, sondern das ist wirklich sehr unterschiedlich.
Man könnte vielleicht sagen, es gibt Tageszeiten oder auch Wochenzeiten, wo unterschiedliche Menschen kommen. Wir haben zum Beispiel seit einiger Zeit auch abends geöffnet, zwischen 18 und 21 Uhr. Also wir haben 3 Stunden verlängert, unsere Öffnungszeit am Dienstag und am Mittwoch, und machen da die Erfahrung, und das war auch unsere Absicht, dass da vor allen Dingen Berufstätige kommen oder auch Paare, die also dann diese Abendstunden nutzen, weil dann doch in der Regel die Möglichkeit, tagsüber in eine Beratungsstelle zu gehen, aus beruflichen Gründen und so weiter, nicht so gegeben ist. Auch am Wochenende sind dann eher Menschen da, die eben in der Woche keine Zeit haben oder die sich dann das Wochenende dafür Zeit nehmen. Aber wir haben auch natürlich Menschen, die das Wochenende nutzen, weil ihnen da ein Stück weit die Decke auf den Kopf fällt, weil sie merken, wie einsam sie sind, dass sie dann auch das Wochenende nutzen, um dann direkt morgens um 11, 11:30 schon zu kommen. wie wir dann überhaupt merken, dass wir für manche Menschen auch ein Teil der Tagesstruktur sind.
Gibt es regelmäßige Besucher? Also haben Sie Menschen, die Sie schon kennen, die seit Jahren kommen vielleicht?
Ja, wir haben auch regelmäßige Besucher, die, wie Matthias schon gerade sagte, die das auch für ihren Tagesablauf brauchen, dass sie dann herkommen können, um nochmal zu besprechen, wie es dann heute aussehen soll. Es gibt aber auch viele Menschen, die einmal kommen und sehr zufrieden sind. Oder es gibt Menschen, die immer mal wiederkommen.
Und wie es da genau aussieht im BSZ, das erfahren Sie gleich hier im Kulturjournal-Spezial bei NDR 90,3. Mitten in der Innenstadt, gleich hinter der Mönckebergstraße, da ist das BSZ, das Beratungs- und Seelsorgezentrum der Petrikirche. Seit 50 Jahren gibt es diese anonyme Anlaufstelle für Hamburgerinnen und Hamburger, die sich in einer seelischen Notlage befinden. Petra Volkwatzen hat sich das BSZ angeschaut.
Im modernen Gebäude, gleich neben der Petrikirche, geht es erst in einen kleinen Vorraum, dann durch eine Glastür in die Räume des Beratungs- und Seelsorgezentrums. Seit kurz vor 11 sind die Ehrenamtlichen da. An diesem Tag sind sie zu viert. Als erstes wird Kaffee aufgesetzt, dann können die Gäste kommen.
Von 11 bis 15 Uhr ist die erste Schicht und die zweite Schicht ist dann von 15 bis 18 Uhr.
Wir empfangen erstmal den Besucher, der kommt, oder die Besucherin, fragen, was das Anliegen ist, und dann einigen wir uns untereinander, wer geht jetzt ins Gespräch.
Silke ist seit 5 Jahren dabei, Traute schon seit 10 Jahren. Im Erdgeschoss zeigt sie einen der Räume, in dem sich die Beraterinnen mit Hilfesuchenden zusammensetzen und in Ruhe reden können.
Wir sind in einem Gesprächsraum jetzt hier, dann sitzt der Besucher uns gegenüber, ein oranger Tisch mit 2 Gläser meistens und eine Flasche Wasser, damit sich die Besucher da bedienen können.
Hell gestrichene Wände, ein Bild mit warmen Farben, eine einzelne Blume auf dem Tisch. Wie gelingt der Einstieg ins Gespräch, wenn die Gäste hier Platz nehmen? Susanne beschreibt es so.
Dann biete ich erstmal ein Glas Wasser an und dann tue ich eigentlich nichts mehr, außer freundlich gucken. Also ich gebe nichts vor. Es kommt sofort der erste Satz aus dem Mund meines Gegenübers. Wir sind da und hören zu, kommentieren nicht, fragen vielleicht mal nach. Dem Sinne nach verstehe ich es richtig, das. Aber wir bleiben auf jeden Fall ohne Wertung, ohne Kommentierung, ohne Ratschläge, ohne... Ach, das habe ich auch schon erlebt.
Susanne ist über die Ehrenamtsmesse Aktivoli auf das Beratungs- und Seelsorgezentrum aufmerksam geworden. Erst war sie unsicher, ob sie unter dem Dach der Kirche aktiv sein möchte. Dann hat ihr die Atmosphäre im Haus so gut gefallen, dass sie geblieben ist. Zuhören, dem Ratsuchenden Raum bieten. Das und mehr haben die Beraterinnen in ihrer Ausbildung gelernt. Marie ist gerade kurz davor, ihre einjährige Ausbildung abzuschließen. Noch ist sie Hospitantin.
Zuerst sitzt man dabei und hört nur zu. Dann gibt es eine Phase, wo man mitberaten darf. Und dann gibt es eine letzte Phase, wo man allein beraten darf, unter Aufsicht.
An eines ihrer ersten eigenen Gespräche erinnert sich Marie noch genau.
Mit einer Frau, deren Mann sich von ihr trennen wollte. Und sie kam sehr wütend hier in der Beratung und zu einem bestimmten Zeitpunkt im Gespräch fragte sie mich etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Sie fragte mich, ob ich sie in den Arm nehmen kann. Was ich dann gemacht habe, ich fand das in dem Moment angemessen. Und in dem Moment, wo ich sie in den Arm genommen habe, fing sie an zu weinen. Ich hatte das Gefühl, dass, oder den Eindruck, dass es das erste Mal war, dass sie sich wirklich erlaubte zu weinen und dass sie dafür diese Nähe von einer Person brauchte. Ja, das war sehr berührend, auch für mich.
Was die Menschen bewegt, die zu ihnen kommen, ist ganz unterschiedlich. Traute hat in ihrer Zeit im Beratungs- und Seelsorgezentrum schon viel erlebt.
Meine jüngste Besucherin war 16, die wollte von ihren Eltern weg. Und meine älteste war 92, mit Einsamkeit. Was ich in den 10 Jahren festgestellt habe, ist halt, dass auch viel mehr Männer kommen. Es wird immer mehr, dass auch die Männer sich trauen, hier mit uns zu sprechen.
Auch im Kreis der Ehrenamtlichen könnten sie gut noch mehr Männer gebrauchen. Die Frauen sind deutlich in der Überzahl. An diesem Vormittag ist es vergleichsweise ruhig im Beratungs- und Seelsorgezentrum. Ab und zu klingelt das Telefon. Lisa kommt gerade aus einem Gespräch.
Ja, ein Mensch, der immer versucht, nett und großzügig zu seinen Familie zu sein und der aber daran leidet, weil er nicht die Anerkennung bekommt, die er gerne hätte.
Ist es für die Ehrenamtlichen nicht auch belastend, all die schwierigen Geschichten der Besucher zu hören?
Also ich nehme es nicht mit nach Hause. Es ist manchmal sehr berührend, aber dann finde ich hier in der Regel ja Kollegen und Kolleginnen, wo sofort ein kleiner, schneller Austausch stattfinden kann, was denn schon entlastend ist. Und dann gibt's die Supervision im 14-tägigen Rhythmus. Aber es ist keine Last, die in meinen Alltag geht.
50 Jahre BSZ. Heute das Thema in unserem Kulturjournal Spezial. Hilfe in Notlagen. Das bekommen Hamburgerinnen und Hamburger seit 50 Jahren im Beratungs- und Seelsorgezentrum bei der Petrikirche. 7 Tage die Woche, ohne Termin, anonym und kostenlos. Das BSZ, das wird 50 Jahre alt in dieser Woche und ist heute das Thema im Kulturjournal Spezial hier bei NDR 90,3. Frau Lammers, Sie sind seit 12 Jahren ehrenamtliche Seelsorgerin im BSZ. Mit welchen Themen werden Sie konfrontiert?
Also es kommen sehr viele Menschen zu uns, die die akut etwas auf dem Herzen haben und die nicht mit Familienangehörigen oder Freunden sprechen möchten. Und da sind wir dann die richtigen Ansprechpartner. Aber genauso viele Menschen kommen zu uns, die sich sehr einsam fühlen. Das merken wir in der Stadt.
Sind es mehr geworden?
Ich war vor 50 Jahren noch nicht da. Hm. Aber ich glaube, dass es mehr geworden sind. Und natürlich kommen auch Menschen, die einfach Liebeskummer haben und darüber sprechen möchten, oder Paare, die sich in einer Krise befinden. Also es lässt sich eigentlich überhaupt nichts an Themen ausschließen. Es kommt eigentlich alles auf uns zu.
Sie wissen dann ja morgens gar nicht, was Sie tagsüber erwartet. Wie bereiten Sie sich davor auf so einen Tag?
Wir sind dadurch gut vorbereitet, dass wir eine Ausbildung hinter uns haben. Wir sind ausgebildet worden nach dem Ansatz von Rogers. Das heißt, wir verfolgen keine bestimmten Methoden oder Techniken, sondern wir, es hört sich jetzt sehr ideal an, aber wir nehmen halt eine Haltung ein. Wir hören zu, wir sind empathisch, wir sind akzeptierend und wir gehen davon aus, dass die Menschen die Lösung in sich selbst finden. Und das versuchen wir zu unterstützen und das begleiten wir und sind eben sehr nah dran. Und so können wir eigentlich über alles sprechen.
Wer ist das, dieser Rogers?
Ja. Carl Rogers ist ein amerikanischer Psychologe, ist eigentlich der Begründer mit Fritz Perls zusammen, der Begründer der sogenannten humanistischen Psychologie. Generell geht es in der humanistischen Psychologie eben darum, den Menschen nicht in pathologischen Kategorien zu sehen, nicht zu sagen, da hast du noch ein Defizit und das musst du ändern, damit du als reife, voll entwickelte, psychisch voll entwickelte Persönlichkeit giltst, sondern das, was du hast, das, was du kannst, das, was du an Stärken und Fähigkeiten hast, das ist genug und das ist ausreichend und so bist du wertvoll und einzigartig. Und da würde ich sagen, ist die humanistische Psychologie und das christliche Menschenbild eigentlich deckungsgleich. Mhm.
Frau Lammers, Sie waren ja vorher Lehrerin, haben dann parallel dazu entschieden, Seelsorgerin werden zu wollen, oder haben Sie den Lehrberuf dann aufgegeben?
Nein, parallel habe ich das zunächst gemacht. Inzwischen bin ich nicht mehr berufstätig.
Ist das für Sie ein sehr erfüllender Beruf, diese Beratung machen zu können?
Ja, das ist erfüllend in zweifacher Hinsicht. Einmal, weil ich sehe, dass ich eine sinnvolle Tätigkeit übernehme. Und zum anderen ist es für mich selbst einfach auch toll, dass ich etwas erfahre von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne und die mich mit einbeziehen in ihr ganz persönliches und manchmal sehr intimes Problem, und dass ich daran teilhaben kann, das finde ich ganz außergewöhnlich.
Kann jeder ehrenamtlicher Seelsorger werden?
Also jeder ehrenamtliche.
Also könnte ich jetzt auch sagen, ich lasse mich auch ausbilden zur Seelsorgerin im BSZ?
Sie könnten auf jeden Fall erstmal kommen. Mhm. Und dann würden Sie einen Kurs bei uns belegen, der heißt Hilfreich miteinander sprechen. Und dann würden wir schauen, im Bewerberwochenende, sind Sie für so eine Arbeit die richtige Person? Und dann, wenn Sie das in unseren Augen wären, dann könnten Sie die Ausbildung machen, die ein Jahr lang dauert. Also ja, es ist eine ganze Menge, was vorher schon abgearbeitet werden muss. Und dann könnten Sie bei uns beraten, ja.
Sie haben ja naturgemäß eher mit, sage ich jetzt mal, den Schattenseiten des menschlichen Lebens zu tun. Erleben Sie es trotzdem, dass zu Ihnen Menschen kommen und sagen,
Sie haben mir damals so geholfen, das war so toll. Vielen Dank. Ja?
Ja.
Wie oft passiert
das? Sehr oft.
Ja?
Ja. Es passiert eigentlich auch fast immer nach so einem Gespräch, dass jemand, der wirklich mit einem besseren Gefühl rausgehen konnte, dass der sich sehr bedankt. Und das ist für uns natürlich auch immer ein ganz gutes Gefühl.
Doch wie gehen ehrenamtliche Seelsorger im BSZ mit den schweren Fällen um? Also mit denen, die man nach einer Stunde Gespräch eigentlich nicht wieder einfach so ziehen lassen möchte. Mehr gleich hier im Kulturjournal Spezial. Eine ganze Stunde. So viel Zeit nehmen sich die ehrenamtlichen Seelsorger im BSZ für jeden Einzelnen, der kommt, um hier ein offenes Ohr zu finden. Seit genau 50 Jahren gibt es diese Einrichtung. Unsere Studiogäste hier im Kulturjournal Spezial bei NDR 90,3 sind Marianne Lammers, seit über 10 Jahren ehrenamtliche Seelsorgerin, und Diplompsychologe Matthias Schmidt. Frau Lammers, Sie haben gerade erzählt, wie dankbar die Menschen nach den Gesprächen oft sind, aber es gibt ja bestimmt auch Situationen, die sind nicht so leicht.
Das gibt es schon häufiger, dass ich auch Dinge manchmal mit nach Hause nehme, weil sie besonders schwer sind. Und ich denke dann auch noch länger darüber nach, das schon.
Können Sie da jemanden einfach so ziehen lassen nach so einer Stunde, wo Sie denken, Mensch, da ist schon einiges im Argen, ja?
Ja, schon.
Also ich glaube, da hilft einfach diese Struktur, dass wir sagen, es gibt diese offene Tür, es ist die Anonymität, und die Anonymität und die Unverbindlichkeit ist im Grunde auch die Attraktivität dieser Arbeit, weil die Menschen eben wissen, sie kommen und müssen weder sagen, wer sie sind, noch sind sie in irgendeiner Weise rechenschaftspflichtig oder müssen ihre Kontaktdaten angeben. Das heißt, diese Anonymität der Innenstadt, der Citykirche und der Mönckebergstraße, da kann man mal eben kurz reinflitzen.
Fällt niemandem auf, so gesehen.
Fällt niemandem auf, genau. Und ich gehe hier eben auch raus und bin dann wieder auf mich selbst gestellt. Das ist manchmal eine bittere Geschichte, gerade nach dieser Erfahrung, dass es auch so anders sein könnte, wenn ich hier so angenommen wurde. Aber da hilft eben auch der klare Rahmen der Konzeption des Beratungszentrums. Diese maximale Stunde und das Wissen, wir helfen nicht im Sinne, wir können niemandem die Verantwortung abnehmen, auch nach diesen 60 Minuten selber zu entscheiden, wie ihr Leben weitergehen soll. Und das wird natürlich besonders heikel oder auch besonders anspruchsvoll, wenn Menschen über zum Beispiel darüber reden, ob sie sich das Leben nehmen sollen. Auch dann es auszuhalten, zu sagen, ich traue dir zu, dass du eine Entscheidung triffst, die für dich die richtige ist. Und das bringt natürlich immer wieder, gerade auch, es sind Ehrenamtliche, die dann alleine sind in diesen Gesprächen. Deswegen ist es so, dass wir verpflichtend 14-tägig die Supervision anbieten. Das heißt, jede und jeder, der mitarbeitet, verpflichtet sich, mindestens 14-tägig diesen Dienst zu machen und 14-tägig verbindlich an der Supervision teilzunehmen. Insofern, genau, wir sind, unsere Aufgabe endet nach diesen 60 Minuten. Wir machen auch keine Sozialarbeit oder keine weiteren Begleitungen bei Behörden, sondern die Menschen kommen zu uns und wir begleiten sie nicht draußen auf der Straße oder in ihrem Leben.
Da gibt es andere Stellen. Ne?
Da gibt es andere Stellen.
Und dennoch könnte derjenige, diejenige ja am nächsten Tag wiederkommen. Ne?
Ja,
für nochmal eine Stunde.
Sozusagen. Und das geben wir den Menschen auch normalerweise immer mit, dass sie natürlich wiederkommen können, wenn wir das bedürfen.
Aber Sie verweisen auch in schweren Fällen, jetzt mal in Anführungszeichen, an Fachleute, richtig?
Ja. Ist das richtig?
Auf jeden Fall. Frau Lammers, aus Ihren 12 Jahren jetzt als Seelsorgerin, welche Fälle erinnern Sie noch ganz besonders? Sind das die aus der Anfangszeit oder gibt es immer wieder Momente, wo Sie sagen, das werde ich nicht vergessen?
Ja, das gibt es. Es gibt so einen Fall, das war tatsächlich in der Anfangszeit, und da ging es um ein Telefongespräch, und das war ein besonders nettes Gespräch mit einer jungen Mutter. Und wir haben gescherzt und wir haben über dieses und jenes gesprochen, und dann sagte sie zum Schluss, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und es dauerte wirklich eine ganze Weile, bis ich überhaupt begreifen konnte, um was es hier eigentlich geht. Ich war dann völlig aufgelöst, als ich merkte, sie meint es wirklich ernst, sie will nicht mehr leben. Und ich habe dann nicht besonders klug reagiert. Ich habe irgendwie sowas gesagt wie, das dürfen Sie nicht. Und dann hat sie gesagt, doch, das darf ich. Und dann hat sie aufgelegt. Und das war schon schwer.
Und Sie wissen natürlich gar nicht, was passiert ist.
Nein.
Entwickelt man mehr Routine dann im Laufe der Jahre, auch diese Geschichten zu verarbeiten, vielleicht auch einzuordnen und gar nicht mehr so ständig präsent zu haben?
Ja, es gibt immer wieder sowas. Hm. Und solche Gespräche, die einem nachgehen und die man auch nicht vergisst. Und dafür ist es eben so unglaublich wichtig, dass wir diese Supervision haben, wo dann tatsächlich so etwas besprochen werden kann. Und das entlastet natürlich. Und wir machen Fehler, ganz klar. Jeder von uns, denke ich, macht Fehler. Und wie, wenn Sie sagten, einordnen, es lässt sich nicht so richtig einordnen, es lässt sich einfach damit leben, denke ich.
Das größte Beratungszentrum dieser Art in ganz Deutschland, das ist das BSZ, das Beratungs- und Seelsorgezentrum der Hauptkirche St. Petri mitten in Hamburg. Ungefähr 150 ehrenamtliche Berater leisten hier die offene Beratung oder bieten auch Fortbildungen an. Und zum 50. Geburtstag der Einrichtung haben sie sich etwas ganz Besonderes überlegt. Ein eigenes Buch. Petra Volkwatzen.
Trostbuch. So heißt das kleine gelbe Buch mit kurzen Texten und liebevollen Illustrationen. Maria Jansen vom Beratungs- und Seelsorgezentrum St. Petri hat es mit konzipiert.
Also das Trostbuch, das sind 50 Geschichten aus dem Leben oder Erzählungen aus dem Leben, wie Beraterinnen und Berater, die hier im Beratungszentrum mitarbeiten, selber schon Trost gefunden haben und was sie tun, wenn sie Trost suchen. Die Headline ist, was Menschen tun, damit es ihnen besser geht.
Persönliche, individuelle Geschichten. Auch Susanne Hart, eine der ehrenamtlichen Beraterinnen, hat einen Text beigesteuert und im Redaktionsteam mitgemacht.
Die Aufgabenstellung war, bitte beschreibt doch, was euch tröstet in Situationen, die traurig, verhangen, belastet sind. Das kann was ganz, in Anführungsstrichen, Banales sein, wie warmer Grießbrei mit heißen Himbeeren oder sowas, sportliche Betätigung, einen Menschen aufsuchen, der mir hilft. Also Menschen, denen dieses Stichwort etwas sagte, kleine Trostgeschichte, hatten sofort Ideen im Kopf.
Eine Art Rezeptesammlung für den Umgang mit schwierigen Situationen. Waldbaden, so nennt eine der Autorinnen ihre Geschichte.
Mein Blick schweift umher und bleibt an meinem Baum hängen. Ich lege meine Hände auf die schorfige Rinde und schließe die Augen. Nein, so ist es noch nicht gut für mich. Unter einem tief herabhängenden Ast lehne ich mich mit dem Rücken an den Baum. Ich schließe die Augen. Nur die Natur und ich. Dankbar nehme ich die Energie und die Kraft dieses Momentes in mir auf.
Ein anderer Autor beschreibt, wie ihm manchmal, wenn es nicht gut läuft im Leben, ein Lieblingsgericht aus Kindertagen hilft.
Es gibt sie, diese Tage, an denen nichts klappt und sich die Welt einfach blöd anfühlt. Wenn es ganz schlimm wird, dann greife ich auf einen alten Trick zurück. Ich werde wieder Kind und freue mich auf ein leckeres Essen. Fischstäbchen mit Rahmspinat. Schon der Gedanke daran lässt die Welt ein bisschen bunter werden.
Was kann noch tröstlich sein? Zum Beispiel ein Hamburg-Ausflug, bei dem einem der Wind auf der Elbe um die Ohren pfeift.
Ich nenne ihn die 3B-Tour. Unterwegs mit Bahn, Boot und Bus. Mit der Bahn geht es zu den Landungsbrücken. Von dort aus mit der HVV-Fähre 62 hinüber nach Finkenwerder. Kurzes Umsteigen auf die Fähre 64 nach Teufelsbrück. Von dort zu Fuß durch den Jenischpark und mit dem Bus wieder zurück ins Zentrum. Für mich hat dieser Ausflug etwas Meditatives. Der Drang, etwas erledigen zu müssen, hört schlagartig auf dem Schiff auf.
Und auch Musik kann trösten.
Eigentlich bin ich kein besonders musikalischer Mensch, aber wenn ich von jemandem Abschied nehmen muss, erreicht mich das deutsche Requiem von Johannes Brahms, als wäre es für mich geschrieben. Ich lege die CD ein und zünde mir eine Kerze an. Das gehört für mich dazu. Dann setze ich mich hin und lasse mich ganz auf die Musik ein, lasse meine Gefühle kommen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. So beginnt der Chorgesang. Ganz behutsam holt er mich dort ab, wo ich mich befinde, in meiner Trauer. Die Musik wird lauter, intensiver. Ich spüre meine Trauer umso bewusster. Ich will sie nicht verdrängen, will mich nicht lieblich einlullen lassen. Die Musik berührt mich in meiner Seele und sagt mir, ja, so fühlt sich Trauer an.
Wo, wie und mit wem findet ihr Trost? Die Antworten auf diese Fragen sind so verschieden wie die Menschen, die sie aufgeschrieben haben.
Wir, die 150 ungefähr Ehrenamtlichen, sind eben auch sehr unterschiedlich. Das Empfinden, was mich trösten kann, ist ganz sicher genauso ausdifferenziert wie das Empfinden von Trauer.
Das Trostbuch kostet 12,80 Euro. Wer mag, darf gern noch mit einer Spende aufrunden. Bekommen kann man es direkt im Beratungs- und Seelsorgezentrum St. Petri.
An 7 Tagen der Woche und im Rahmen der Festwoche bei allen Veranstaltungen, die in der Kirche stattfinden.
Mitten in der Innenstadt, gleich hinter der Mönckebergstraße, da liegt das BSZ. Der Ort, zu dem jeder Hamburger, jede Hamburgerin mit ihren Ängsten, Sorgen, Beziehungsproblemen oder Sinnfragen gehen kann. Ohne Termin, anonym und kostenlos. Das heutige Kulturjournal-Spezial handelt von 50 Jahren BSZ. Am 22. Februar 1970, also vor genau 50 Jahren, da hat hier in Hamburg das Beratungs- und Seelsorgezentrum geöffnet. Marianne Lammers ist dort ehrenamtliche Seelsorgerin und Matthias Schmidt ist der psychologische Leiter. Sie waren nicht von Anfang an dabei. Was wissen Sie trotzdem von den Anfängen? Wie ging es damals los in den 70ern und warum, Herr Schmidt?
Ich stelle mir das vor, 1970. Ich war damals ja auch noch nicht sehr alt, aber ich kenne das von meinen Eltern.
Wie alt waren Sie denn?
Damals war ich 7 Jahre. Und ich kenne das von meinen älteren Geschwistern. Die Gesellschaft war im Umbruch, die Jugend hat, wenn man so möchte, vieles in Frage gestellt, die Selbstzufriedenheit der wohlstandssatten Gesellschaft. Da ging es um Wachstum, es ging darum, sich in dieser Gesellschaft einen rechtschaffenden Platz zu erarbeiten. Und gleichzeitig gab es eben diese Frage, was war eigentlich in der Nazizeit? Was habt ihr gemacht, ihr Eltern? Wir wollen es wissen. Und damit kam sozusagen eine gesamte gesellschaftliche Bewegung ja ins Laufen, in der sich eben Menschen immer wieder auch fragten, wer bin ich eigentlich und was möchte ich eigentlich und was macht mich aus, wo komme ich her? Und das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Bewegung, die ja nicht nur die Psychologie, aber eben auch die Psychologie betraf. Die Lust auf Introspektion. Plötzlich hatte man Lust, Selbsterfahrung zu machen. Mhm. Etwas, was man ja vorher an den Psychiater delegierte. Mhm. Denn da war ja irgendwas, vielleicht eine Störung oder was man da alles begegnet, möchte man das eigentlich wirklich wissen. Also das, was eine Gesellschaft und auch eine Person verdrängt, nach tiefen psychologischer Sichtweise, die ja damals noch die vorherrschende war. Und plötzlich sollte man offen sein, authentisch. Und ich glaube, das war sowohl eine Befreiung als auch eine Überforderung für viele, sich dieser neuen gesellschaftlichen und auch dieser persönlichen Entwicklung zu stellen. Und ich glaube, die beiden damaligen Pastoren, Gunnar von Schlippe und Karl Malsch, die haben das gespürt. Die waren in London, die haben die sogenannten Samaritans gesehen, die eben auch so ein Seelsorgeangebot der Kirche für die Stadt machten und haben sich inspirieren lassen und haben gesagt, das ist doch genau das Konzept für eine Großstadt, die City-Kirche mitten in der Stadt. Menschen können dahin und können sich selber in den Blick nehmen. Mhm. Also etwas ganz Revolutionäres.
Ganz modern, ja.
Ganz modern. Und ich glaube, oder ich weiß genau, weil ich ja auch mit vielen Menschen gesprochen habe, die dort Jahrzehnte als Ehrenamtliche gearbeitet haben. Also viele haben dann tatsächlich 40, 45 Jahre dort gearbeitet. Was die für eine eigene innere Entwicklung genommen haben. Selbsterfahrung. Sich in Gruppen zusammensetzen. Sich auseinandersetzen. Konflikte austragen. Aber auch die eigenen Sehnsüchte und Bedürfnisse und Wünsche nicht nur zu spüren, sondern sie auch ernst zu nehmen. Das war, glaube ich, für viele Menschen in den 70er Jahren, die auch gerade aus diesen bürgerlichen Kontexten kamen, aus denen sich ja das Ehrenamt auch rekrutierte und auch immer noch rekrutiert, das war für die, glaube ich, eine Offenbarung und ein richtiger Paradigmenwechsel. Mhm. Und ich glaube, im BSZ hat sich diese gesamte gesellschaftliche Wende auch abgespielt. Mhm. Ja, da wurden auch Grenzen überschritten, auch Grenzen zwischen Männern und Frauen überschritten. Da hat man, Hauptsache man erlebt was, Hauptsache man spürt was, alles muss raus. Ja?
Das klingt jetzt spannend. Welche Grenzen wurden da überschritten?
Ja, ich glaube, jeder hat so Vorstellungen bei Selbsterfahrungsgruppen. Man sitzt nicht auf Stühlen, sondern man sitzt im Schneidersitz auf dem Fußboden. Und dann ist eben alles, macht man sich frei und möchte sich befreien. Ich glaube, das muss ich gar nicht im Einzelnen ausführen, außerdem da war ich ja dann wirklich noch nicht dabei. Das hat sich natürlich alles wieder entspannt und auch vielleicht ein Stück weit wieder domestiziert. Mhm. Aber diese humanistische Tradition, sei wer du bist und nimm dich ernst, die hat sich im BSZ bewahrt und das ist fast schon ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal, weil ja heute sehr viel Lösungsorientierung im Raum ist. Beratung ist sehr auf Zweck und auf Nutzen orientiert. Das ist auch alles richtig, aber ich glaube, wir im BSZ sind da noch eine Enklave des nicht unbedingt nützlich sein müssen.
Mhm. So eine Oase der Ruhe, wo eben zugehört wird und nicht gelöst wird.
Genau.
Hier wird über das Leben gesprochen, seit 50 Jahren. Das Beratungs- und Seelsorgezentrum der Petrikirche in Hamburg bietet seit den Anfängen unter anderem auch Beratung für Schwule und Lesben. In den 80ern wurde diese Arbeit auf eine harte Probe gestellt, als nämlich nebenan in der Kirche der damals sehr beliebte Pastor Wolfram Kopfermann seine Predigten hielt und offen gegen homosexuelle Stimmung machte. Matthias Schmidt, Sie sind der psychologische Leiter der Einrichtung. Was wissen Sie noch aus dieser Zeit?
Herr Kopfermann war damals der Ansicht, man würde sagen heute, es war ein Stück weit eine christlich-fundamentalistische Bewegung, die sich aber charismatisch nannte, die Unmittelbarkeit des biblischen Wortes auch ganz emotional ins Erleben bringen wollte, aber eben die auch dann die biblische Botschaft wörtlich nahmen. Und Seelsorge auch tatsächlich verstehen wollten als eine Form der Hinführung zum christlichen Glauben oder der Bekehrung.
Vermeintlich richtigen
Weg. Genau, also die vermeintlich der richtige Weg und auch natürlich dann verbunden mit den richtigen Lösungen für die Probleme. Und das hat tatsächlich die Petri-Gemeinde damals an den Rand der Spaltung geführt und hat auch enorme Konflikte ausgelöst. Und da war es für das BSZ, glaube ich, damals wichtig, sich auch mit Hilfe des damaligen Leiters, Pastor Gerke, ein Stück weit unabhängiger von der Gemeinde zu machen. Damals ist der Spruch entstanden, wer missioniert, fliegt raus. Ja, und das ist etwas, was wir heute so nicht mehr sagen müssen, weil es kaum Mitarbeiter gibt, die missionieren möchten. Oder eigentlich gibt es überhaupt keinen. Und auch das ist, wir handeln aus dem Glauben heraus, aber wir versuchen niemanden dazu zu bekommen, sondern das ist eher der umgekehrte Weg, der uns leitet. Aber diese Geschichte ist Gott sei Dank überwunden und wir sind mittlerweile wieder, sag ich mal, sehr miteinander verbunden und betrachten uns eben als Teil dieser Gemeinde. Aber die Frage kommt immer wieder, wenn ich hier arbeiten möchte, muss ich Teil der Kirche sein? Und wir sagen nein, aber es braucht eine Loyalität zur Kirche. Und wir machen die Erfahrung, dass es für die Menschen, die zu uns kommen, völlig egal ist, ob wir Kirche sind oder nicht. Und möglicherweise ist es für die meisten immer noch einen Aspekt, der eher Vertrauen schafft.
Wie wird das finanziert, das BSZ? Wird das über die Kirche auch finanziert?
Ja, also wir sind natürlich immer wieder auch aufgerufen, eigene Einnahmen zu erzielen. Aber wir sind die Löhne und die Gehälter der gesamten Gemeindemitarbeiter, also auch meines, wird von der Gemeinde bezahlt und wird aus Kirchensteuermitteln und auch aus eigenen Einnahmen der Kirche finanziert. Wir müssen aber, und das ist ein wichtiges Thema, wir brauchen Menschen, die alles das mitfinanzieren, was nicht aus diesen eigenen Töpfen bezahlt werden kann. Wir brauchen Spender für die Fortbildung der Ehrenamtlichen. Wir müssen immer wieder Öffentlichkeitskampagnen fahren, Werbung schalten. Das kostet alles Geld, was wir im Prinzip nicht haben. Und deswegen sind wir natürlich unglaublich daran interessiert, dass Menschen sagen, ja, dieses BSZ möchte ich fördern und möchte dafür sorgen, dass es noch bekannter wird in Hamburg.
In Vorbereitung auf die Sendung habe ich ganz viel natürlich jetzt über das BSZ gelesen. Ich kannte es vorher nicht. Warum kannte ich das nicht?
Ja, das fragen wir uns.
Frau Lammers, ja.
Das fragen wir uns wirklich auch. Tja, ich kann es Ihnen nicht beantworten. Ich weiß es nicht.
Es ist ja ein tolles Angebot. Also wirklich 7 Tage die Woche, kostenlos, anonym, ohne Termin. Ich glaube, da gibt es sehr viele, die das dankend annehmen würden, wenn sie es denn wüssten. Ja. Ja, vielleicht durch die Sendung.
Ja, man könnte sagen,
würden wir uns sehr wünschen.
Es gibt ja dieses Sprichwort, am Fuß des Leuchtturms ist es am dunkelsten. Mhm. Aber das ist natürlich auch nur ein Spruch. Aber ich habe das Gefühl, wir müssten eigentlich noch mehr Fürsprecher haben. Das wäre für uns jetzt so der nächste Schritt, dass wir denken, so nach 50 Jahren brauchen wir auch die Unterstützung der Öffentlichkeit und von wohlmeinenden Menschen.
Und das sind ja wirklich die Dinge, die Kirche zu leisten vermag, ja, wo vielleicht viele sich heutzutage fragen, wozu zahle ich noch Kirchensteuer oder wo man vielleicht mit Kirchenskandalen eher beschäftigt ist, in welchem Maße auch immer, aber wo man sagen könnte, Mensch, damit kann die Kirche ja wuchern, mit Institutionen wie mit dem BSZ.
Ja, oder es werden auch nochmal die originären Themen und Aufgaben der Kirche deutlich und wie sehr die noch zeitgerecht sind und wie sehr Menschen immer genau das brauchen. Und insofern, glaube ich, steckt da auch eine große Chance für die Kirche, sich dort den Menschen zuzuwenden, wo sie sind und sie dort abzuholen und nicht Kirche vielleicht nur erlebbar werden lassen als Gottesdienst, wo ich sonntags morgens um 10 Uhr hingehe, ja, nebenbei
mir was anhören.
Mir was anhöre.
Da, / muss.
sondern da wird Kirche direkt erlebbar. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt auch für die Öffentlichkeit, dass dort eben Kirche ist.
Dann wünsche ich Ihnen beiden noch eine ganz, ganz tolle Feierwoche im BSZ oder mit dem BSZ. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren und wünsche Ihnen alles Gute.
Gerne.
Wir danken.
Marianne Lammers, ehrenamtliche Seelsorgerin im BSZ, und Matthias Schmidt, der psychologische Leiter. Vielen Dank.
Wir danken.
Alle Infos zum Beratungs- und Seelsorgezentrum finden Sie unter bsz-hamburg.de. Und wer noch mitfeiern möchte, am Freitag gibt's in der St. Petri-Kirche die Abschlussfeier zum 50. Geburtstag. Ein Benefizkonzert mit Elbtonal Percussion und Geschichten aus dem Trostbuch. Das war das Kulturjournal-Spezial hier bei NDR 90,3. Ich bin Stefanie Wittgenstein.
Kulturjournal Spezial, immer mittwochs um 20 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.